Wenn man mit Paul Losbichler über das Gelände der Metallrecyclingfirma Schaufler in Ips geht, gibt es viel zu entdecken.
Das ist Mischaluminium, Sammelaluminium. Das wird von unseren Mitarbeitern noch händisch sortiert. Verschiedene Materialien werden verschiedene Legierungen daraus sortiert. Ja, und dann wird das zerkleinert.
Man kann überhaupt nicht mehr erkennen, was das alles einmal war.
Das ist aber voll spannend, ich sag's Ihnen. Hier sehen wir eine Sache, die eigentlich momentan in aller Munde ist. Das ist die...
Ich rate.
Was sind das?
Stromzähler.
Stromzähler, genau. Weil die jetzt ummontiert werden auf Smart Meters und die alten können wir verarbeiten wieder. Da ist alles mögliche dabei. Da ist Kunststoff dabei, da ist Messing dabei, da ist Kupfer dabei, da sind alle möglichen Materialien dabei, die wir super aufbereiten können.
Wir sehen einen großen Haufen Metallteile, aus denen ein Mitarbeiter gezielt bestimmte Dinge aussortiert. Wonach sucht er?
Jedes Hüttenwerk, wo Aluminium eingesetzt wird, hat auch gewisse Qualitätsanforderungen, Qualitätsansprüche. Und dieser Mitarbeiter sortiert jetzt für ein bestimmtes Hüttenwerk die Qualität aus.
Nebenan stehen viele Mulden mit verschiedenen Materialien.
Das ist jetzt unser wertvollstes Material momentan. Das ist Kupfer, Kupferdraht. Hier wird gerade Kupferdraht hineingegeben. Die Menge da in einer Schütte sind ungefähr 8 Tonnen. 8 mal 7.000 Euro, das ist ein Wert von 56.000 Euro ungefähr.
Der Schrotthandel in Ips wurde 1948 von Alois Schaufler gegründet. 1969 hat Johann Peng das Unternehmen gekauft. Seit 2009 ist seine Enkelin Anna Losbichler gemeinsam mit ihrem Bruder die Eigentümerin. Ihr Mann Paul Losbichler ist der Geschäftsführer. Gemeinsam sind sie begeistert von den Möglichkeiten und der Bedeutung des Metallrecyclings.
Metalle sind wirklich immer wieder verwendbar. Das kann man immer wieder einschmelzen und immer wieder entsteht, kriegen wir Materialien, die gleiche Eigenschaften haben mit dem ursprünglichen Material. Und das ist der riesengroße Vorteil im Gegensatz zu den Kunststoffen, die halt gewisse
thermische Schwierigkeiten haben.
Genau. Man kann sie, keine Ahnung, 10-mal recyceln oder 5-mal recyceln und dann ist es vorbei, dann muss man es halt der Verbrennung zuführen. Bei den Metallen ist das ganz anders und das ist unser großer Vorteil.
Und sie werden immer wertvoller, auch gesellschaftlich und ökologisch betrachtet, ist Anna Losbichler überzeugt.
Im Hinterkopf habe ich schon auch, dass die Bodenschätze nicht unendlich sind und dass das in den Köpfen der Menschen schon langsam ankommt, dass der Abbau von den Bodenschätzen wie Kupfer, Aluminium, dass das irgendwann einmal vorbei sein wird und wir uns definitiv damit begnügen müssen, die verwendeten Metalle wiederzuverwenden. Und ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss auch jetzt schon auf die Zeit, auf den Preis, weil es immer teurer wird, abzubauen. Dass es immer schwieriger wird, energiereicher wird, dass dadurch die Materialien teurer und wertvoller werden. Und dass man schon da den Kopf zerbrechen müssen, wie wir da weitermachen wollen.
Anna und Paul Losbichler haben deshalb schon im Jahr 2015 im Hinblick auf das 75-jährige Firmenjubiläum ihr Projekt Vision 2023 gestartet. Ziel waren Optimierungen in den Bereichen Logistik, Lärmschutz, Oberflächenentwässerung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Jahr 2020 wurde eine neue Halle für die Aufbereitung von Verbundstoffen gebaut. Denn die Mehrzahl der Metallabfälle, die von Firmen, kommunalen Abfallsammelzentren oder Privatpersonen angeliefert werden, sind heute Verbundstoffe.
Dass dort rein Materialien zu uns kommen, ist ganz, ganz selten. Maximal, wenn jemand zum Beispiel Kupferkabel aufbereitet, selber schon, dass er sie zerlegt in Kupfer und in PVC, dann bringen sie das Kupfer rein, das ist ein wunderbares Material, auch zum Wiederverwenden. Aber meistens kommen sie in Art eines Verbundstoffes. Und diese Verbundstoffe versuchen wir entweder händisch aufzubereiten, wirklich zu trennen, händisch oder auch maschinell zu trennen. Da haben wir seit 2020 eine neue Anlage gebaut, eine Verbundstoffaufbereitungsanlage, wo wir Materialien trennen können, die zum Beispiel Nirus enthalten, Kupfer enthalten, irgendwelche Kunststoffe enthalten und die können wir dann zuerst mechanisch zerkleinern und dann entsprechend aufbereiten. Der Sinn und Zweck ist immer, wir wollen für die Industrie Materialien zur Verfügung stellen, die sie unmittelbar einsetzen können.
Paul Losbichler möchte mir die neue Aufbereitungsanlage zeigen. Auf dem Weg über das Firmengelände treffen wir auf zwei kräftige Frauen, die große Teile aus einem Haufen ziehen und auf eine Baggerschaufel legen.
Das sind unsere tolle Mitarbeiterinnen, die bewundere ich jedes Mal. In diesem konkreten Fall wird Aluminiumblech blank sortiert. Das Mischmaterial wird angeliefert und die Aufgabe der Mitarbeiterin ist es jetzt, das zu sortieren und Materialien, die nicht dazu passen, herauszusortieren. Aluminium-Kupferkühler sind drinnen, Aluminium-Felgen, die passen legierungsmäßig überhaupt nicht dazu.
Wie erkennen Sie, was Sie aussortieren müssen?
Naja, alles, was nicht blechblank ist, muss raus sein. Ja, Kupferkühler und Profile muss alles raus sein. Also, das weiß man dann wie und wo.
Was ist das für ein Riesentrum da? Das ist
Kupferkühler.
Erklärt Josefa Mühlberger. Jetzt gehen wir aber wirklich in die neue Verbundstoffaufbereitungshalle, wo gerade Abfälle in einen riesigen Schredder geschaufelt werden.
Was wir jetzt gerade aufbereiten, sind Türgriffe aus der Möbelindustrie. Die bestehen aus Kunststoff, aus Eisen wieder, aus Aluminium oder aus Zink. Und das wird gerade aufbereitet. Hier werden sie zerkleinert, wird dann weitergeführt und in der Aufbereitungshalle wird das Ganze getrennt. Und das schauen wir uns jetzt an.
In der Halle stehen 5 Maschinen, die jeweils die Größe eines 20-Fuß-Containers haben, also ca. 6 Meter lang sind und mit Förderbändern verbunden sind. Die Anlage ist eine Sonderanfertigung für die Firma Schaufler. Das zerkleinerte Material wird von einem Modul zum nächsten befördert und mit 7 Magneten, Wirbelstromabscheidern, einem Röntgengerät und Druckluft sortiert. Am Ende landen die einzelnen Bestandteile der Türgriffe in verschiedenen Containern und können direkt auf Waggons verladen werden. Paul Losbichler ist von ganzem Herzen Recycler. Er ist auch ein glühender Österreicher und Europäer, wie er sagt. Er hätte da aber noch ein paar Wünsche. Der Transport des Materials mit der Bahn könnte mit einer Art Klimaticket für den Gütertransport billiger werden. Die Abfallwirtschaftsgesetze sollten in ganz Österreich gleich umgesetzt werden und nicht in jedem Bundesland anders. Das gilt auch für die EU. Weil Österreich manches anders sehe als die anderen Mitgliedstaaten, dürfe er jetzt die PVC-Kabelschälreste nicht mehr als Sekundärrohstoff verkaufen, weil sie Phthalate, also Weichmacher, enthalten können. Einige gesundheitsschädliche Phthalate sind in Babyartikeln, Spielzeug oder Kosmetika verboten.
Früher haben wir das exportiert, ganz normal, mit Notifizierung. In unserem Fall ist es nach Tschechien gegangen. Dort wurden Parkenfüße gemacht oder irgendwelche Bodenplatten wurden gemacht.
Also Dinge, die zum Beispiel bei Straßenbaustellen eingesetzt werden.
Wir müssen das Material jetzt in die Verbrennung bringen. Wenn man sich das vorstellt, vorher haben wir ungefähr das Material zu null weggebracht. Das ist immer eine wirtschaftliche Sache auch. Und jetzt muss ich das Ganze, weil es in Österreich auch keine Möglichkeit gibt, das wirklich zu verbrennen. Jetzt führen wir das nach Deutschland, 1500 Kilometer mit dem Zug und kostet uns ungefähr 600 bis 700 Euro, das Material zu verbrennen. Das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsnachteil, vor allem wenn man das so sieht, dass die anderen 27 EU-Länder kein Problem sehen mit diesem Material. Wir sehen das nur in Österreich als Problem und das ist natürlich für uns ein riesen wirtschaftlicher Schaden.
Der Export ins Ausland zu Verarbeitern dieser PVC-Abfälle sei jetzt nicht mehr möglich, weil das österreichische Ministerium die Kabelschälreste als gefährlich ansehe und die anderen EU-Länder diesen Abfall als nicht gefährlich deklarieren, erklärt Paul Losbichler. Man sieht, die Kreislaufwirtschaft ist komplex, auf vielen Ebenen durch Gesetze und Verordnungen geregelt und auf viele verschiedene Sammler, Sortierer, Transportbetriebe und Verarbeiter verteilt. Die Weiternutzung von dem, was die einen als Müll betrachten und die anderen als wertvollen Rohstoff, nützt auch Menschen, die keinen anderen Job bekommen würden und Hilfsorganisationen, die den Gewinn für soziale Zwecke einsetzen. In Wien-Floridsdorf zum Beispiel befindet sich die große Halle von Carla Nord, einem Secondhand-Verkauf der Caritas. Hier kann man alles hinbringen, was man nicht mehr benötigt, und günstig einkaufen, was man braucht. Von Geschirr über Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher bis zu Möbeln. Im Holzneubau nebenan kann man gebrauchte Büromöbel kaufen. Außerdem befindet sich hier Magdas Recycling, ein Sozialunternehmen der Caritas. Magdas Recycling sorgt seit rund 14 Jahren dafür, dass ausgemusterte Handys ein sinnvolles zweites Leben erhalten oder als Rohstofflieferant dienen. Produktionsleiter Clemens Silaber zeigt mir, wie das gelingt.
Ja, wir befinden uns jetzt in unserer Lagerhalle. Wir sehen die Gitterboxen gefüllt mit Ö3 Wundertüten. Wir bekommen rund 400 bis 450.000 Mobiltelefone pro Jahr gespendet aus der Aktion. Die Post ist ein großer strategischer Partner in der ganzen Geschichte und wiegelt die gesamte Logistik ab. Das heißt, einerseits vom Versand der Ö3 Wundertüten innerhalb von einer Woche an jeden Haushalt und auch dann die Sammlung der Ö3 Wundertüten, Zählung und Lieferung an uns.
Die Ö3 Wundertüte ist eine Aktion des ORF-Radiosenders Ö3, mit der Menschen aufgerufen werden, ihre nicht mehr benötigten Mobiltelefone nicht in der Schublade alt werden zu lassen, sondern für eine sinnvolle Wiederverwendung oder Wiederverwertung zu spenden. Sie müssen nur in die Ö3 Wundertüte, sprich ein spezielles Papiersackerl gesteckt und gratis bei der Post abgegeben werden. Zumeist befinden sich zwei Handys in einer Wundertüte. Die meisten werden bald nach der Aussendung der Tüten, also um Weihnachten herum, abgegeben. Dann füllt sich das Lager von Magdas Recycling und wird nach und nach abgearbeitet.
Die Gitterboxen werden dann von unseren Mitarbeitern in die Produktionsabteilung gebracht und dort mal klarerweise geöffnet. Und hier beginnt schon mal die erste Entscheidung. Ist es ein Mobiltelefon, das ins Recycling wandert oder in die Wiederverwendung? Darauf sind wir eigentlich sehr stolz, dass wir fast 2 von 3 Handys in die Wiederverwendung schicken, nachdem wir sie dann getestet und gelöscht haben. Dazu sind wir auch von der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet. Das heißt, alle Mobiltelefone, die in die Wiederverwendung gehen, sind auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und keine Speicherkarten drinnen. Was ins Recycling geht, wird gesammelt und wenn wir eine dementsprechende Menge, das heißt so ca. 5 Tonnen zusammen haben, dann wird das ausgeschrieben an Unternehmen, die sich mit dem Recycling von Kleinelektronikgeräten beschäftigen und der Bestbieter erhält den Zuschlag dann.
Denn in elektronischen Geräten befinden sich verschiedene Materialien wie Gold, Silber, Kupfer, seltene Erden oder Palladium. Sie kommen zwar in kleinen Mengen vor, sind aber sehr wertvoll. Der Preis des Elektronikschrotts richte sich deshalb nach dem jeweils aktuellen Weltmarktpreis von Gold, erklärt Clemens Silaber.
Es ist nicht viel, was in einem Handy drinnen ist. Also im Schnitt, laut unterschiedlichsten Untersuchungen, reden wir da von 25 Milligramm pro Mobiltelefon, aber die Menge macht letztendlich. Ja. Also wir kommen auch auf, müssen wir mal ausgerechnet, im Schnitt pro Jahr auf ca. 5 Kilo gesammelt, dann letztendlich Gold nach dem Recyclingprozess.
Die Aufarbeitung der nicht mehr funktionierenden Mobiltelefone wird nicht von Magdas Recycling gemacht. Dafür gibt es Spezialbetriebe in Europa, die die Handys und andere elektronische Geräte und Bauteile demontieren und zerkleinern. Die Edelmetalle werden in Scheideanstalten mit Säuren und anderen Methoden herausgelöst. Etwa 2/3 der mit der Ö3 Wundertüte gespendeten Handys sind allerdings noch verwendbar und benötigen eventuell nur einen neuen Akku oder eine kleine Reparatur. Die Auslese zwischen Wiederverwendung und Wiederverwertung erfolgt durch die 10 Mitarbeiter von Magdas Recycling, die sehr routiniert die unzähligen Handymodelle testen und sortieren.
Ja, das vorher angesprochen, hier befinden wir uns jetzt in der sogenannten Grobsortierung. Hier werden die Wundertüten geöffnet und nach Marke vorsortiert. Und wie gesagt, in der Marke noch einmal, ist es ein fix verbauter oder herausnehmbarer Akku, damit wir das dann in weiterer Folge im Produktionsprozess auch steuern können. Grundsätzlich haben wir eine Strategie des Highest In, First Out. Das heißt, die hochwertigsten Telefone werden auch vorrangig behandelt in der Testung, in der Bearbeitung. Weil auch hier gibt es einen gewissen Preisverfall am Markt, wie bei allen Elektronikgeräten. Und je schneller wir die hochwertigen wieder in Umsatz verwandeln, desto höher der Deckungsbeitrag.
Die beiden Mitarbeiter nehmen die Mobiltelefone heraus, werfen die Sackerl in eine Kiste und Ladekabel in eine andere und sortieren die Handys in beschriftete Boxen. Die Boxen werden dann von den Kollegen der Feinsortierung geholt und getestet. Fahad Ghazimi, der seit mehr als 3 Jahren hier arbeitet, erklärt, wie das abläuft.
Zuerst schauen wir, ob die SIM-Karte oder Speicherkarte drinnen sind. Wenn sie drinnen sind, nehmen wir wieder raus.
Eigentlich sollten gar keine Karten drinnen sein, wenn man ein Handy spendet.
Seit 18 Jahren steht auf jeder U3-Wundertüte drauf, bitte Datenkarten entfernen, SIM-Karten entfernen. Das ist das, was wir in den Handys finden. Das sind die SIM-Karten, die wir aus den Handys rausnehmen. Das ist das eine. Was mich viel mehr verwundert ist, weil ja Datenschutz auch bei dem Endverbraucher ein Riesenthema ist, wie viel an Datenkarten wir da noch in den Handys finden. Die gehen mit der Recyclingware mit. Weil auch hier ist in dem Fall das, was man hier sieht, das ist auch wirklich Gold.
Fahad Ghazimi erklärt weiter.
Dann schalten wir das Handy ein, testen wir, ob sie funktioniert und dann setzen wir sie auf Werkseinstellung oder Data Factory Reset zurück. Und dann arbeiten wir mit einer bestimmten Software und da gibt es unterschiedliche Kategorien. Und jedes Handy hat eine E-Mail-Nummer, International Mobile Equipment Identification und es liest die QR-Code oder die Strichen von Handys und dann zeigt uns, was für ein Marke ist das, was für ein Modell ist das. Und dann schauen wir haben unterschiedliche Kategorien und diese Handys normalerweise als Low-Cost kategorisiert. Und wenn wir alles getestet haben, tragen wir da als Low-Cost ein und dann geben wir in die Box.
Als Low-Cost werden sehr alte Tastentelefone kategorisiert, die von bestimmten Händlern gekauft werden. Die Datenbank, mit der Fahad Ghazimi und seine Kollegen arbeiten, wurde extra für Markt das Recycling geschrieben, um die Fülle an Geräten, die hier 4 Tage die Woche durchgehen, erfassen zu können. Rund 9000 Handymodelle seien darin erfasst, erzählt der Produktionsleiter Clemens Silaber. Davon seien rund 3000 gerade im Umlauf. Dank der Software erhalten die Abnehmer der Gebrauchthandys detaillierte Informationen, was sie kaufen.
Das verkaufen wir über Großhändler, einerseits in Europa, andererseits geht auch einiges in den Export. Es gibt in Hongkong, also in Südostasien, einen sehr großen Markt für Secondhand-Mobiltelefone. Die werden dort komplett neu aufgesetzt, mit neuer Software bespielt. 40% gehen in den Export, 60% bleiben in Europa. Und gehen als Secondhand-Mobiltelefone wieder auf den Markt. Da auch bis hin zu relativ alten Tastentelefonen, die man aber durchaus auch als GSM-Steuerungsmodul einsetzen kann für Anwendungen. Ich sage jetzt mal wie ein Pelletsofen, wie ein Garagentor. Ich brauche nur eine GSM-Anbindung, um das ansteuern zu können. Ich brauche kein neues Modul kaufen, sondern kann das verwenden, wenn es funktionstauglich ist.
Das sei ein Riesenbusiness, sagt Clemens Silaber. Und dank der Ö3-Wundertüte könne dieser Markt sehr gut bedient werden.
Wenn man mal die erwähnten 400.000 bis 450.000 Handys ins Verhältnis setzt zum Gesamtmarkt eines Jahres in Österreich, dann liegen wir hier bei über 20%. Der Handymarkt in Österreich ist jetzt sagen wir, plus minus 2 Millionen pro Jahr. Wir haben einen Rücklauf, klarerweise zeitversetzt. Wir hinken da 5 bis 6 Jahre der aktuellen Modelle hinten nach, aber ja, 400.000 bis 450.000 von 2 Millionen ist schon nicht so schlecht, wenn man es auch betrachtet im EU-Schnitt. Rücklauf an Elektrokleingeräten, die einmal gesammelt werden, konzentriert, dann haben wir da sicherlich doppelt so viel Quote als im Schnitt in der EU, ja, durch dieses Projekt.
Es ist unklar, was in den anderen EU-Staaten mit gebrauchten Mobiltelefonen geschieht, die nicht in der Wiederverwendung auftauchen. Werden sie daheim gehortet, über Second-Hand-Plattformen privat verkauft oder gar in den Restmüll geworfen? Das wäre besonders schlecht. Denn das Recycling von elektronischen Geräten kann wertvolle Produkte und Rohstoffe erhalten und gefährliche Abfälle reduzieren. Durch die Arbeit von Magdas Recycling entstehen sogar zusätzliche Werte.
Also Magdas Recycling ist als Social Business organisiert. Das heißt, wir arbeiten einerseits mit Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt keine bis wenig Chancen haben und hier eine zweite oder eine neue Chance bekommen, um einen fixen, existenzsichernden Arbeitsplatz zu haben. All das finanzieren wir aus den Verkäufen der Recyclingware und der Reuseware. Und der gesamte Umsatz abzüglich unserer gesamten Kosten, das was da überbleibt, das geht eins zu eins an den Sozialhilfefonds der Caritas und Licht ins Dunkel. Das heißt, als Unternehmen, wenn man so will, spielen wir jährlich 0-0 in unserer Bilanz. Das heißt, der Überschuss, den wir erwirtschaften, ist die Spende, die wir abliefern per Vertrag.